Grüß Gott und herzlich willkommen. Hier ist die katholische Presseschau im Juni mit dem Rückblick auf die wichtigsten kirchlichen Themen des Vormonats. Mein Studiogast heute ist Dr. Benjamin Leven. Er ist Redakteur der Zeitschrift Herder Korrespondenz. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Der Krieg in der Ukraine scheidet die Geister. Und das ist durchaus auch in einem religiösen Sinn gemeint. Die Bewertung des Ukraine-Krieges durch die christlichen Kirchen ist nicht einhellig. Schon zwischen den Äußerungen aus dem Vatikan und der evangelischen Kirche lassen sich Unterschiede erkennen. Der größte Meinungsunterschied zwischen Christen derzeit herrscht aber sicher zwischen der russisch-orthodoxen Kirche unter Patriarch Kyrill und dem Rest der Welt. Lange sah es so aus, als rechtfertige der Patriarch ausschließlich die russische Staatsdoktrin. Aufhorchen ließen deshalb Äußerungen Kyrills gegenüber kasachischen Geistlichen, die der Bayerische Rundfunk am 7. Mai dokumentierte. Kyrill soll gesagt haben, die Kirche dürfe niemals und unter keinen Umständen auf die Seite irgendeiner politischen Kraft treten. Der Patriarch erinnerte an den Leidensweg seines Großvaters in der jungen Sowjetunion. Sein Vorfahre habe den größten Teil seines Lebens in Gefängnissen verbracht. Wörtlich sagte Kyrill, es ist nicht nötig, in den Schießstand zu klettern, Konflikte zu provozieren, nichts dergleichen. Wir müssen demütig und ruhig unseren Dienst verrichten, dürfen aber niemals Angst vor äußeren Umständen haben. Ganz andere Töne, als man sie bisher von Kyrill gewohnt war und wie sie bald auch schon wieder zu hören waren. Nur zwei Tage später, am russischen Feiertag zum Gedenken an den Sieg im Zweiten Weltkrieg, dokumentierte die katholische Wochenzeitung Die Tagespost folgende Worte von Kyrill. Die Fähigkeit, für die höchsten Ideale zu sterben, die der Glaube, das Volk und das Vaterland sind, macht unser Volk, unser Land unbesiegbar. Die orthodoxe Kirche und die Streitkräfte müssten den Menschen einen Sinn für Patriotismus und Loyalität vermitteln und die Bereitschaft, das Vaterland zu verteidigen, predigte Kyrill. Wir alle müssen daran arbeiten, dass unser Vaterland stark und unbesiegbar wird. Herr Leven, einerseits gibt Kyrill sich tief religiös und demütig, andererseits redet er von der Arbeit an der Unbesiegbarkeit. Was kann man von der russisch-orthodoxen Kirche zur Eindämmung dieses Krieges überhaupt erwarten?
Ich denke, wir als Journalisten müssen bei der Einordnung solcher Zitate immer darauf achten, ob es sich um offizielle Stellungnahmen handelt oder um indirekte Zitate aus zweiter Hand. Wir wissen nicht genau, was Kyrill im Gespräch mit Geistlichen tatsächlich gesagt hat. Wir wissen aber sehr wohl, was er in offiziellen Stellungnahmen sagt. Hier klingt eine enge Allianz zwischen der orthodoxen Kirche und dem russischen Militär an. Die spielt in der Tat, soviel ich weiß, in Russland eine sehr große Rolle. Was wir von der russisch-orthodoxen Kirche in dieser Situation erwarten können, ja, das ist genau die große Frage. Können wir von der russisch-orthodoxen Kirche etwas anderes erwarten als von anderen Akteuren in Russland? Ist die Kirche dort überhaupt ein unabhängiger Akteur oder ist sie eigentlich nur ein Bestandteil des Regimes? Tatsächlich, nach allem, was man zumindest aus den offiziellen Äußerungen entnehmen kann, ist Kyrill so etwas wie der theologische Friseur an der Perücke des Kaisers Putin und nicht mehr.
Man fühlt sich tatsächlich auch an Sowjetzeiten erinnert, auch wenn Kyrill selber Erinnerungen aus der Sowjetzeit hat, die ja eigentlich nicht positiv sind. Die Haltung Kyrills im Ukraine-Krieg hat auch bereits innerkirchlich Konsequenzen gezeigt. Wie die katholische Nachrichtenagentur meldet, haben sich in der Ukraine bereits 239 Pfarreien vom Moskauer Patriarchat abgewandt und sind zum ukrainischen Patriarchat gewechselt. Herr Leven, dieser Abfall von Moskau innerkirchlich jetzt spielt sich vor allem im Westen der Ukraine ab. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass es auch im Kern der russisch-orthodoxen Kirche brodelt, dass da einige Gläubige sagen, was machst du eigentlich, Kyrill?
Für wie wahrscheinlich hält man es, dass es im Kern des russischen Regimes brodelt, im Kern der russischen Gesellschaft? Wir wissen das nicht. Wir wissen nicht, was Menschen in Russland sagen, weil sie glauben, dass es ihre Pflicht ist oder weil sie es tatsächlich selber meinen. Ja? Das ist von außen wahrscheinlich nicht zu beantworten. Das macht es auch schwierig, mit denen zu reden. Soll die russisch-orthodoxe Kirche beim Weltrat der Kirchen, der dieses Jahr in Karlsruhe tagt, soll da eine Delegation teilnehmen oder nicht? Hat es Sinn, mit denen zu sprechen, wenn überhaupt nicht zu erkennen ist, ob es sozusagen innerhalb dieses Apparats Akteure gibt, die kritisch, unabhängig möglicherweise von dieser, zu dieser offiziellen Linie stehen.
Papst Franziskus hat immer auf den Dialog mit Moskau gesetzt und dafür schon einiges an Kritik geerntet. Seine diplomatischen Bemühungen im Ukraine-Krieg zeichnen sich durch den Willen zum unbedingten Frieden aus. Da bleibt es nicht aus, dass ein klarer Standpunkt diplomatisch vermieden werden muss. Guido Horst wirft Papst Franziskus in der Tagespost genau diese fehlende Orientierung und zusätzlich noch einen unangemessenen Plauderton vor. Er schreibt: Die Meinungsäußerungen des Papstes zum Krieg in der Ukraine sind so, dass man über sie trefflich diskutieren kann. Will Putin nur Waffen testen, um sein weiteres Vorgehen zu planen? Hat die NATO vor den Toren Russlands gebellt? Aber die päpstlichen Sätze sind nicht so, dass man mit ihnen argumentieren kann. Erst wenn die Stimme aus Rom die Ebene des Spekulierens verlässt und die Grundsätze der Friedensethik erhärtet, wird sie zum Bezugspunkt über den Parteien. Moralische Autorität gewinnt man nicht durch Plaudereien über das Kriegsgeschehen. Herr Lieven, dass Franziskus gerne plaudert, auch mit Journalisten, das wissen wir. Ist das in Kriegszeiten nun unpassend?
Das ist zumindest problematisch. Es bezieht sich ja auf ein Interview, das der Papst dem Corriere della Sera gegeben hat. Und nach meiner Beobachtung widerspricht er sich da eigentlich selbst. Er sagt darin am Anfang, er versteht eigentlich nichts von Politik und möchte nicht die Sprache der Politik sprechen, sondern die Sprache Jesu. Was er dann aber tut, ist zu politisieren, Hypothesen anzustellen darüber, ob die NATO mit dazu beigetragen hat, dass der Konflikt eskaliert ist und so weiter. Wenn er also die Sprache Jesu sprechen will, dann sollte er das auch tun. Das hieße dann allgemeine Prinzipien, die Kirche über Krieg und Frieden lehrt, bekräftigen. Das wäre zum Beispiel die traditionelle Lehre vom gerechten Krieg. Nur von dieser Lehre haben sich viele Theologen, christliche Friedensethiker, auch Papst Franziskus distanziert, stattdessen den Begriff gerechter Frieden in den Mittelpunkt gestellt. Bloß wenn es einen Krieg gibt, jemand angreift und ein anderer sich verteidigt, dann steht natürlich schon im Raum, ob die Verteidigung gerechtfertigt ist. Das wäre also, der gerechte Krieg wäre so etwas wie die gerechtfertigte Verteidigung. Darüber müsste man dann reden und tatsächlich möglicherweise über Fragen über politische Details dann weniger sprechen.
Wünschen Sie sich persönlich klarere Worte des Papstes zur russischen Aggression oder verstehen Sie, dass er versucht, noch beide Seiten irgendwie zum Frieden zu bringen?
Der Vatikan macht das immer. Der Vatikan äußert sich sehr oft nicht eindeutig parteiisch in internationalen Konflikten. Das ist auch verständlich, weil überall Katholiken leben. In Russland gibt es Katholiken und die Kirche hat Erfahrungen damit, was es heißt, wenn Katholiken in problematischen gesellschaftlichen Situationen Schwierigkeiten bekommen. Also versucht man als Weltkirche sich dort sozusagen, ja, kritisch könnte man sagen, ambivalent, jedenfalls irgendwie in Anführungszeichen unparteiisch zu positionieren, möglicherweise auch um den eigenen Leuten in den Ländern nicht zu schaden.
Unser zweites Thema heute ist wieder die andauernde Debatte um den synodalen Weg der katholischen Kirche in Deutschland. Nach den polnischen und den nordischen Bischöfen hatten sich bereits im April auch amerikanische und afrikanische Oberhirten mit scharfer Kritik an ihre deutschen Amtsbrüder gewandt und vor einem drohenden Schisma gewarnt. In dem Schreiben, das die Neue Zürcher Zeitung auf ihrer Webseite dokumentiert, heißt es: Obwohl sie eine Fülle religiöser Ideen und Begriffe verwenden, scheinen die Texte des deutschen synodalen Weges größtenteils nicht vom Wort Gottes und der Tradition, sondern von soziologischen Analysen und zeitgenössischen politischen Ideologien inspiriert zu sein. Das Verfahren des synodalen Weges ist fast durchgängig von Experten und Ausschüssen bestimmt. Es ist bürokratielastig, zwanghaft kritisch und nach innen gerichtet. Die Fokussierung des synodalen Wegs auf Macht in der Kirche zeugt von einem Geist, der dem wahren Wesen des christlichen Lebens grundlegend widerspricht. Kurz gesagt, zweifeln die Unterzeichner des Schreibens daran, dass der synodale Weg auf dem Evangelium fußt. Dem widersprach Bischof Georg Betzing auf der Internetseite der Deutschen Bischofskonferenz. Die Beratungen des synodalen Weges orientierten sich nach Meinung Bischof Betzings an den zentralen Erkenntnisquellen des Glaubens, der Schrift und der Tradition, dem Lehramt und der Theologie sowie dem Glaubenssinn der Gläubigen und den im Licht des Evangeliums gedeuteten Zeichen der Zeit. Betzing zeigt sich verwundert darüber, dass das Schreiben keinen Bezug auf die Bekämpfung der systemischen Ursachen des Missbrauchs und seiner Vertuschung nimmt. Der Bischof wörtlich: Dieser Anlass und Zusammenhang ist uns besonders wichtig. Auf diese Stellungnahme kam im Mai die erneute Retourkutsche aus den USA. Der Erzbischof von Denver, Samuel J. Aquilar, lässt den Missbrauchsskandal in seinem Antwortschreiben nicht als Vorwand für die Reformen gelten, sondern betont: Die Kirche in den Vereinigten Staaten hat sich seit fast 40 Jahren mit den Folgen des sexuellen Missbrauchs befasst. Das Ergebnis war eine gründliche Reform unserer Praktiken und Aufsichtsstrukturen. Eine Reform, die den Opfern der Vergangenheit bei der Heilung helfen und sexuellen Missbrauch durch Geistliche in Zukunft ausschließen soll. Doch bei keiner dieser umfassenden und wirksamen Reformen wurden die Grundwahrheiten des Glaubens oder die festen Überzeugungen der Kirche über den angemessenen Ausdruck der menschlichen Liebe in Frage gestellt. Der Missbrauchsskandal, er hat nach Meinung von Erzbischof Aquilar also nichts mit den Inhalten des synodalen Wegs zu tun. Bischof Betzing antwortet auch diesmal auf den Brief und er tut es mit einem Doch, es hat mit dem Missbrauch zu tun. Erzbischof Aquilars Argumentation, so Betzing, sei aus meiner bescheidenen Erkenntnis erschreckend einlinig und wird leider der komplexen Realität der missbrauchbegünstigenden Strukturen in der katholischen Kirche bei weitem nicht gerecht. Mit dieser Antwort erklärt Bischof Betzing die Debatte für beendet, indem er ankündigt, auf weitere offene Briefe nicht mehr zu antworten. Herr Leven, ich persönlich hatte jetzt bei diesem Austausch weder das Gefühl, dass Erzbischof Aquilar unterkomplex argumentiert, wir haben ja nur Auszüge zitiert, noch, dass der synodale Weg kein Antwortversuch auf den Missbrauchsskandal ist. Ich glaube, da kann man auch als Gegner des synodalen Wegs sagen, jawohl, das ist auf jeden Fall ein Versuch, das Ganze aufzuarbeiten. Was meinen Sie, redet man hier irgendwie aneinander vorbei?
In gewisser Weise ist das so. Das Ganze hat eben mit der Frage zu tun, ob die Themen, die beim synodalen Weg diskutiert werden, tatsächlich in einem Zusammenhang mit dem Missbrauchsskandal stehen. Und das ist in Amerika, in der amerikanischen Diskussion, deutlich weniger plausibel als bei uns. In Amerika wird über Missbrauch geredet, zum Beispiel anhand des Falls des Kardinals McCarrick, ein ausgesprochen liberaler Bischof und Kardinal, der dann als multipler Missbrauchstäter irgendwann entlarvt wurde. Und man redet dort viel weniger über das, was hier in Deutschland eben die systemischen Ursachen des Missbrauchs genannt wird. Und das zeigt also, dass die innerkirchliche Verständigung, die Verständigung innerhalb der Weltkirche wirklich schwierig ist, weil man mit sehr unterschiedlichen Perspektiven auf das Thema schaut. Und die Deutschen müssen, glaube ich, aufpassen, das, was sie für selbstverständlich halten, in diesem Gespräch nicht als selbstverständlich vorauszusetzen. Es ist anderswo nicht selbstverständlich und deswegen führt an einem geduldigen Gespräch da kein Weg vorbei.
Kann man also wirklich sehr gespannt sein auf die Weltsynode, wo dann tatsächlich all diese Meinungen aufeinanderprallen und inwieweit da auch das Gespräch möglich ist. Der synodale Weg bleibt also ein Gebetsanliegen, egal welche Meinung man zu ihm hat. Vielen Dank an Dr. Benjamin Leven, Redakteur der Zeitschrift Herder Korrespondenz, für die zweite Meinung heute.